Deutschlandfunk zur Diskussion.
Das Unmögliche ermöglichen. 30 Jahre Stasi-Unterlagengesetz. Eine Sendung in Kooperation mit dem Bundesarchiv. Die Diskussionsleitung hat Birgit Wenzin.
Stasi-Akteneinsicht ist Bürgerrecht, erkämpft von den Bürgerinnen und Bürgern der Friedlichen Revolution und im November 1991 vom Bundestag verabschiedet. Vor jetzt 3 Jahrzehnten wurde damit erstmals der Zugang zu den Akten eines Geheimdienstes legalisiert. Die Stasi-Unterlagen dokumentieren Menschenrechtsverletzungen und sehr viel mehr als das. Und zugleich schärfen sie die Sinne für die Gegenwart. Was wird aus diesem Erbe der DDR im Bundesarchiv? Inwieweit ist der Umgang mit diesen Akten symptomatisch für die Gegenwart, in der Rechtsstaatlichkeit und Freiheit mancherorts zu verblassen drohen? Oder, gewagte These, wir werden darüber sprechen, ist es geradewegs andersherum, nämlich die Geschichte dieses Bürgerarchivs, dieses Bürgerrechts, umso wichtiger für die Zeit heute. Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin die Reise geht. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Susanne Schädlich ist bei uns Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihr Vater Hans-Joachim Schädlich war 1992 einer der ersten, die die Akten der Staatssicherheit einsehen konnten. Und die Stasi, Frau Schädlich, kann man das so sagen, Sie dürfen mir auch widersprechen, auf offener Bühne wurde auch eines Ihrer schriftstellerischen Themen, das haben Sie nicht gesucht, aber Sie haben es gefunden, oder war es andersherum?
Nee, ich habe es nicht gesucht, aber sagen wir mal so, es hat mich gefunden.
Bundespräsident Joachim Gauck.
Ja, mich hat es auch gefunden.
Ja, so. Damals zuerst Sonderbeauftragter. Und ich glaube, die Ernennung und die Urkunde, das fand alles so clandestin irgendwo unten im Schauspielhaus statt. Ich war nicht dabei, aber Sie werden es uns erzählen.
Es war unfeierlich, aber nicht clandestin. Es fand irgendwie auf dem Flur statt, die Leute liefen umher. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Wir waren ja so beamtenfern, wir Aktivisten da, und hatten also von diesen ganzen verwaltungsrechtlichen Dingen keine Ahnung. Also es hatte was zu bedeuten, dass ich diese Urkunde anfasste. Ja, dann war das okay. Ist das richtig, Herr Weber?
Genau.
Okay, also so war es. Ich war es dann. Und das Wichtigere war vorher im Parlament, aber da kommen wir später drauf.
Zuerst Sonderbeauftragter, dann Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, halt der Gauck-Behörde.
Ich habe den Titel nicht ausgesucht.
Waren der Chef? Gibt es da eine Copyright?
Haben die Medien erfunden. Der offizielle Titel, das war, glaube ich, 2 Zeilen in den Printmedien. Und ja, Gauck-Behörde, das passt dann halt in eine Zeile. Ja, so läuft das denn. Mein Vater war ja wütend, sagt, was fällt denn dir ein? Ich sage, Papa, das habe ich doch nicht gemacht. Also.
An Ihrer Seite und hier bei uns der neue Chef hier am Ort, Herr Hollmann, auch Sie dürfen mir widersprechen, Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs und Kraftamtes seit dem 17. Juni dieses Jahres der frisch Verantwortliche nach Joachim Gauck, nach Marianne Bürtler und nach Roland Jahn. Ihr Haus und die Behörde und das Archiv, da kommt zusammen, was zusammen gehört, ja oder nein?
Aber ja,
gut. Und Johannes Weberling, Ihre Stimme haben wir schon kurz gehört, Volljurist, Presserechtler und Historiker und kontinuierlich mit dem Gesetz zum Archiv, dem Stasi-Unterlagengesetz befasst, weiterhin geboren. In Baden-Württemberg, aufgewachsen in Hessen. Was haben Sie, Himmel, jemals mit den Stasi-Unterlagen zu tun?
Kraft. Das ist relativ einfach. Ich war begeistert über die friedliche Revolution der DDR, dass es die Bürgerinnen und Bürger es geschafft haben, dieses System wegzukriegen. Ich gebe offen zu, ich habe 87 das vorausgesagt, eigentlich 30 Jahre später erst. Und ich wollte als Historiker einen Beitrag dazu leisten, dass die Geschichte nicht in Deutschland wiederholt, dass die Aufarbeitung eben dieses Systems flächendeckend in der ganzen Republik stattfindet. Und dass der Fehler, den in der alten Bundesrepublik gemacht worden ist, sicherlich durch die Alliierten auch behindert bis 1955, sich nicht wiederholt. Und ob er sich wiederholt hat, das können wir dann diskutieren.
Die Deutschen hatten es allein in der Hand, auch ein wichtiger Akzent in der Unterscheidung, ganz bestimmt. Lassen Sie uns mal ganz kurz 30 Jahre zurückbeamen, um klarzumachen, woher wir kommen. Wir sind gerade, wenn wir die Augen schließen, Ende 1990, Anfang 1991. Frau Schädlich, da waren Sie hier und oder außer Landes?
Ich war ganz weit weg. Und insofern kann ich nicht viel zu diesen Jahren in Deutschland beitragen. Ich habe mich damals in Los Angeles aufgehalten.
Aber Sie hatten Kontakt zur Familie hier?
Ja, das schon. Natürlich wurde auch von mir der Fall der Mauer mit Freude vernommen, aber auch das zeitverzögert dort. Also das war alles so ein bisschen irreal, ja, weil ich habe in Kalifornien gelebt, ich habe dort gearbeitet, ich war aus einem bestimmten Grund nach Amerika gegangen, nämlich um dem zu entkommen, was vorher mein Leben immer bestimmt hatte, nämlich die Biografien der Eltern. Und irgendwann dachte ich muss hier ganz weit weg, um das Ganze, nämlich die deutsche Teilung und auch unsere Ausreise, aus der Distanz zu betrachten und zu mir zu kommen, weil wir sind ausgereist 77, ich war 12. Dann hatten wir 10 Jahre in der Bundesrepublik gelebt, 87 bin ich in die USA und ich habe mich als Halbmensch begriffen.
Also Sie sind mit dem Vater Hans-Joachim Schädlich, dem Schriftsteller, und Ihrer Mutter
und meiner Schwester.
Genau, als Kind ausgereist, nachdem Ihr Vater ja die Petition für Wolf Fuhrmann unterzeichnet hatte und dann ja auch Berufsverbot hatte, kein Buch veröffentlichen durfte. Im Gegenteil, im Westen erschien eines und dann begann die Repression. Und Sie haben sich damals nicht im Westen angekommen gefühlt, sondern dann ging es irgendwie noch mal eine Station weiter und darum dann USA.
Naja, angekommen, natürlich auch irgendwie angekommen. Ich habe da gelebt, ich bin zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht und so weiter. Aber die andere Hälfte der Biografie war halt jenseits der Mauer. Das kann man ja nicht trennen. Und diese persönliche Spaltung, die dadurch entstand, auch die emotionale Hin- und Hergerissenheit, hat mich dazu gebracht zu entscheiden, ich gehe weg. Mein Lebensweg muss ich bestimmen und nicht die Eltern.
Mittendrin in dieser Zeit auch waren Sie Herr Bundespräsident.
Ja, aber jetzt nicht mehr mit Herr Bundespräsident. Das ist protokollarisch richtig, aber wir machen es jetzt mal einfacher mit Namen.
Gut, dann kann man auch sagen, dass diese Zeit damals, lieber Herr Gauck, leicht anarchistische Züge hatte. Also mit Urkunden, die man so auf dem Flur kriegt und dann hat man mit einem mal einen Posten. Und was mir noch mal ganz wichtig ist, weil wir sind hier in Berlin, es begann aber, lieber norddeutscher Rostocker, in der Provinz.
Ja, da müssen wir besonders nach Erfurt schauen. Und überhaupt war ja, damals war der mitteldeutsche Bereich in Sachsen und Thüringen sehr früh aktiv. In Plauen im Vogtland war am 7. Oktober schon am Nationalfeiertag eine riesige Menschendemonstration gegen das Regime. Und Leipzig, wie wir alle wissen, am 9.10. dann mit der großen Massendemo, die letztlich für uns so ein Siegessignal war, wir werden siegen. Und davor waren wir alle verängstigt und eingeschüchtert. Und als wir Anfang Dezember, das war am 5. Dezember, in der Provinz eben in die Bezirksdienststellen und in die Kreisdienststellen reingingen, war die Angst schon so weit abgebaut, dass wir uns getraut haben. Aber außerdem waren wir auch noch schlau und haben überall so offizielle Figuren mitgenommen, also, sagen wir, einen Militärstaatsanwalt oder einen anderen Staatsanwalt, irgendeine Volkspolizeigröße, um den anderen nicht, haben Besuche gemacht praktisch, ja, um den anderen nicht anders zu geben, Gewalt anzuwenden. Und das war ziemlich klug und es führte auch zu einer Ausdifferenzierung zwischen den Systemträgern. Und einige Genossen begriffen, also das bringt nichts, wenn wir die Stasi stützen. Also ja, müssen wir mal in den sauren Apfel beißen und sollen die Bürger da mal reingehen, wir werden schon das Schlimmste verhindern. So, das war die Situation. Und hier am 15. Januar in Berlin, die Bilder sind ja ein bisschen anarchisch, wie die Blätter da durcheinander fliegen. Das war vielerorts nicht so. Wir fanden allerdings schon ziemlich schlimme Situationen vor, die Bürger, die damals reingingen, weil wir die ganzen zerrissenen Akten gefunden haben, dann zerklumptes Material, das durch besondere Vernichtungsmethoden mit Schreddern und Wässern, also in üblen Klumpen da lag, dann Asche aus Verbrennungsöfen, und wir wollten, dass es Schluss ist.
War das am Kippen? Also,
Nein, das war nicht am Kippen, weil die Stasi hat, wie auch am 9. November, sie hat keine klaren Anweisungen bekommen aus der Parteizentrale, was sie machen sollten. Wir haben später gefunden, wo sie Wachen aufgestellt haben, mit welchen Waffen. Also die waren auch schon vorbereitet, Waffengewalt anzuwenden, aber das muss auch einer anordnen. Und da sich gezeigt hatte seit Leipzig, dass der Waffengebrauch also nicht der Weg der Partei war, ne, obwohl sich ja Honecker und Mielke das gerne gemacht hätten, waren die nun unsicher. Ja, und dann kam dann noch der bei uns in Rostock war es ein Staatsanwalt, oder kam dann mit, ja, beim Rausgehen. Ja, der Stasi-Chef sollte nun zugeführt werden, dann gingen die beiden Herren raus und der eine sagte zu dem, nehmen wir jetzt deinen Wagen oder meinen? Ja, da wurde er also zugeführt. So, das sind so Geschichten, die man damals überall so erleben konnte.
Also vor Berlin, 15. Januar, war Erfurt, war Plauen.
Ja, ja, ja. Sogar wir in Mecklenburg haben früher.
Sogar Mecklenburg.
Ja, ja, das ist schon.
Lieber Herr Hollmann, Frau Schädlich hat von den Vereinigten Staaten gesprochen. Wir haben jetzt gerade Erfurt, Plauen und die Rostocker an der Lameng. Sie waren nicht ganz so weit weg wie Amerika, aber der Südwesten, der tiefe Westen, Rheinland-Pfalz, kann manchmal auch schon eine ganze Ecke weg sein. Wie haben Sie von dort aus, ich glaube damals schon im Bundesarchiv, ja, in Koblenz, diese Situation, diese anarchistische Situation wahrgenommen?
Mit Verwunderung. Denn zu Beginn, tatsächlich arbeite ich seit Beginn des Jahres 1989 im Bundesarchiv, zu einer Zeit, in der wir, hab da begonnen, in der all diese Entwicklungen, die ein Jahr später so übermächtig wurden, überhaupt noch gar nicht absehbar waren. Und ich habe dann, ich denke, wie viele meiner Freunde auch, eine Entwicklung beobachtet, die sich permanent selber beschleunigt hat und die Züge angenommen hat, die wir gar nicht hätten voraussehen können, um dann im Oktober, November diesen völligen Wandel mitzumachen. Und wir waren eigentlich wie gebannt und haben darauf geschaut, was geschieht da. Denn in irgendeiner Form war klar, wir waren nicht diejenigen, die da ein eigenes Mittun haben werden, aber es war auch klar, dass das, was da geschieht, etwas mit uns tun würde. Und das gilt dann natürlich erst recht für das Bundesarchiv.
Sie haben irgendwann in diesen Tagen, ich glaube seit Juni jetzt, und da gab es viele Events und Begegnungen, haben Sie irgendwann mal gesagt, Sie wollten nach vorne sprechen und Sie wollten darauf hoffen, dass man das, was damals passiert ist, für die heutige Gegenwart versteht. Soweit ist es noch nicht, stimmt.
Naja, das ist ja immer das Problem, dass man Geschichte im Rückspiegel betrachtet, aber sie wird ja in Fahrtrichtung gelebt. Und wir haben ganz oft eine merkwürdige Wahrnehmung von dem, was in der Vergangenheit geschehen ist, und haben das Bedürfnis, unser eigenes Mittun da in etwas Kohärentes einzubringen, obwohl es ja vielleicht durchaus im Dissens auch mit dem geschehen ist und gestanden hat, was damals geschehen ist. Ja, das war von meiner Seite aus war das ein Stück beiseite stehen. Es war dann bemerkenswert, dass selbst eine solche Institution wie ein Archiv erfasst wird von einer so ja doch revolutionären Entwicklung, und sei es nur, indem die Entscheidung getroffen wird, dass die großen staatlichen Archive beider Staaten dann unter einem Dach zusammengefasst werden. Und seitdem befinde ich mich, wenn ich das so ehrlich bekenne, in einem permanenten Veränderungsprozess. Denn man geht natürlich mit gewissen Einstellungen, Voreinstellungen, Vorurteilen in eine solche Entwicklung herein, und man lernt permanent. Also das ist bis heute ein Aushandlungsprozess, in dem die Kolleginnen und Kollegen des Bundesarchivs Ganz alt muss ich ja jetzt sagen, denn Bundesarchiv alt bezieht sich ja jetzt auf die Zeit vor dem 16. Juni. Aber ganz alt, also vor dem 3. Oktober 1990 und dann den DDR-Archiven, dass man zusammenkommen musste und ein gemeinsames Interesse hatte, eine gemeinsame Leidenschaft hatte. Und wir wollten, dass diese Unterlagen, die sich in unseren Häusern befanden, jetzt gemeinschaftlich einer besonderen Nutzung zukommen, wobei wir damals natürlich einen besonderen Aspekt auf das Thema Drittes Reich hatten. Denn hier kamen jetzt zwei Überlieferungskörper zusammen, dann später mit dem Berlin Document Center ein dritter, kleinerer, die erst zusammen ja die Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir eine Aufarbeitung des Dritten Reichs nicht nur auf der institutionellen Ebene, sondern auch auf der personellen Ebene und in ganz vielen Bereichen von Gesellschaft mitmachen konnten.
Aber Sie stellen schon in Aussicht, dass sich da zwei aufeinander zubewegen unter einem Dach und jeder vielleicht noch mal ein bisschen anders werden kann, auch im tiefen Westen.
Anders werden muss, also das macht ja was. Das ist ja, Objekte ziehen sich immer gegenseitig an. Das ist nicht nur einer ein Objekt, das den anderen, das andere anzieht, sondern auch hier wird das wiederum so sein. Hier kommen auch unter normalen Bedingungen zwei sehr große Überlieferungskörper zusammen und tatsächlich bringen wir wieder Dinge zusammen, die zusammengehören, nämlich die staatliche Überlieferung und die Überlieferung der Parteien und Massenorganisationen, die sich schon im Bundesarchiv befanden, auch am 16. Juni. Und jetzt auch zusammen dann mit den Unterlagen der Stasi, die ja nun in dieser Dreiheit oder Vierheit eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Aber die waren alle aufeinander bezogen. Und erst jetzt werden wir, glaube ich, in der Lage sein, vieles noch mal neu zu verstehen. Und auch personelle Aspekte hineinzubeziehen, aber eben auch das personelle Element in den Institutionen neu zu bewerten und schauen, wie die Sozialdynamik in der DDR sich tatsächlich entwickelt hat. Ich finde das ungemein spannend.
Überlieferungskörper habe ich mir aufgeschrieben, so sagt man offiziell. Diese beiden von Herrn Neumann benannten Überlieferungskörper, Herr Weberling, und die SED. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Link, der wichtig und wesentlich wäre, denn die Staatssicherheit war nichts anderes als das Instrument der Sozialistischen Einheitspartei. Haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf?
Ja, aus meiner Sicht unbedingt. Wir haben eine klare Fokussierung der öffentlichen Debatte auf die Staatssicherheit gehabt. Man darf aber bei all dem nicht verkennen, dass die Staatssicherheit Schwert und Schild der Partei gewesen ist. Das heißt, was die Staatssicherheit machte, war manchmal vielleicht hier und da ein bisschen eigenmächtig. Aber es war immer die Partei, die sagte, wo es lang geht. Und wenn man die Realität vollständig sich anschauen möchte, dann muss man beides anschauen. Da muss man die Akten im SAPMO, also dem Stiftungsarchiv in Passau, in Massenorganisationen im Bundesarchiv, musste man sich anschauen. Da konnte man teilweise viel mehr sehen als bei der Stasi-Unterlagenbehörde, weil eben die ganz strengen Regeln, die das Stasi-Unterlagengesetz beinhaltete, galten für das Bundesarchiv nicht. Das Bundesarchiv war in diesen Dingen wesentlich freier. Und man konnte vor allem auch eine ganze Reihe von Dingen im Bundesarchiv feststellen oder auch in den Landeshauptarchiven feststellen, die man eben bei der Stasi dann mit dem Makler hat. Ja, das waren ja Überlieferungen, die Stasi geschrieben hat. Das ist ja alles tendenzbezogen gewesen. Das stimmt nicht. Das konnte man belegen letztendlich an den Parteiakten, dass das, was die Stasi aufgeschrieben hat, identisch stand auch in den Parteiakten drin.
Das Unmögliche ermöglichen 30 Jahre Stasi-Unterlagengesetz. Das ist das Thema zur Diskussion. Und das sind meine Gäste, die Schriftstellerin Susanne Schädlich, der Bundespräsident, den ich mich nicht mehr so nennen darf, und erste Bundesbeauftragte der Stasi-Unterlagenbehörde Joachim Gauck, der Präsident des Bundesarchivs Michael Heulmann und der Jurist und Presserechtler und Historiker Johannes Weberling. Ich habe mal apropos Spurensuche etwas mitgebracht. Kennen Sie diesen jungen Mann?
Oh, klar.
Das ist Joachim Gauck, etwas jünger. Das Buch ist aus dem Jahr 1991. Und ich würde gerne eine kleine Stelle vorlesen.
Oh je.
Als am 3. Oktober 1990 die DDR der Bundesrepublik Deutschland beitrat, war die erste Bundesbehörde, die im Beitrittsgebiet ihre Arbeit aufnahm, die des Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die personenbezogenen Daten des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes. Es waren die Stasi-Akten, die die untergegangene DDR dem Vereinigten Deutschland zuerst in die Wiege legte. Noch vor der Vereinigung hatten die demokratisch gewählten Abgeordneten der Volkskammer versucht, dieses unheimliche Erbe aus eigener Kraft zu ordnen. Also will sagen, lieber Autor, das ist ja noch eine Vorgeschichte, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Die Volkskammer der DDR, die erste und letzte frei gewählte Volkskammer, hat quasi etwas vorbereitet, was dann aufgenommen worden ist, Herr Hollmann, als Überlieferungskörper, wie wir ihn heute haben und kennen.
Tja, das war nicht nur vorbereitet, sondern das ist parlamentarisch verabschiedet. Das ist ein Gesetz gewesen. Also es gab vor dem Stasi-Unterlagengesetz, an das wir uns heute mit Recht positiv erinnern, ein Stasi-Unterlagengesetz eines anderen freien Parlaments, und das war die Volkskammer. Ich war in dieser Volkskammer Abgeordnete, gehörte, weil ich Bündnis 90 Mitglied war, zur Opposition. Und hatte gleichwohl einen Auftrag dort bekommen, einen Sonderausschuss zur Kontrolle der Auflösung des MFS zu leiten. Dadurch kam ich zu dem Thema und musste mich dann einarbeiten. Und das war umgeben dann von anderen Abgeordneten aus allen Fraktionen, die sich nun ein Bild machen mussten über die Stasi-Unterlagen, den Zustand. Diese Abgeordneten, die diesem Ausschuss angehörten, konnten jedes Archiv betreten, konnten jede Akte lesen und mussten sich überhaupt mal klar machen, ist das überhaupt so seriös, dass man damit arbeiten darf überhaupt. Naja, das haben wir dann schnell mitgekriegt, dass das zwar ideologische Sprache ist, aber dass es unglaublich wichtig ist, die zu nutzen. Und so haben wir dann angefangen, die Vorstellung zusammenzutragen, was mit diesen Akten passieren soll. Und die waren natürlich unterschiedlich. Am runden Tisch vorher hatten wir schon erlebt, dass ein Teil der Stasi-Unterlagen praktisch preisgegeben war. Die nämlich der Hauptverwaltung Aufklärung, der Auslandsspionage der Stasi. Und es ist nicht gelungen, diese zu bewahren, sondern die Offiziere standen dann vor dem runden Tisch und haben gesagt, ja, was passiert mit unseren armen Kämpfern, die da drüben, da, die müssen um ihr Leben zittern. Und es hat uns weniger interessiert. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann nehmt das Zeug und oder löst euch selber auf, und dann haben sie ihre Akten rausgeholt. Schwerer Fehler. Aber wir haben dann trotzdem mit dem Rest ein eigenes Gesetz gemacht. So.
Also,
und ja. Das Problem war, dass im Einigungsvertrag dieses Gesetz nicht anerkannt wurde. Und da ging das Theater los. Also wir Abgeordneten wussten, das können die nicht machen. Wir haben einen so stark unterstützten Beschluss fast aller Fraktionen, eigentlich aller. Und der Deutsche Bundestag wird das nicht schaffen, den wegzuwischen. Nur wie kommen wir jetzt, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Also auch die Bundesregierung damals unter Helmut Kohl hatte Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass jedermann Zugang zu seinen Akten bekommt.
Das ist sehr vornehm ausgedrückt.
Ja,
die wollten da einen Deckel drauf machen, Herr Hollmann, oder?
Oder? Naja, wir erleben das ja durchaus häufiger, dass nach beim Ende diktatorischer Regime und Gesellschaften es eine Neigung gibt, einfach einen Deckel drauf zu machen. Mhm. Wir sprechen gerade die ganze Zeit immer wieder über Spanien. Und ich finde, es ist bemerkenswert, dass es gelungen ist, über diesen Schatten zu springen.
Herr Wibbeling, Deckel drauf, Feuer anzünden, Friedrich Schorlemmer, also die, sagen wir mal, die Melange war ja gemischt.
Naja, ich habe damals eine Käsethese vertreten, die will ich heute gerne wiederholen. Es gab ja auch eine ganze Reihe von Bundestagsabgeordneten, die die DDR besucht haben, wie sich das so gehörte, die dann aber auch Dinge taten, die vielleicht mit dem kirchlichen Ehegelöbnis und so weiter nicht jedes Mal übereinkam. Und die hatten Sorge gehabt, dass diese ganzen Sauereien rauskamen.
Ja, das.
Und das ist jetzt eine Kästethese, die ich natürlich ganz bewusst sage, aber nein, Spaß beiseite. Man wusste halt eben nicht, was in den Stasi-Akten drin stand. Man wollte sagen, lieber Deckel drauf. Man hat aber übersehen, dass der Deckel irgendwann wegfliegt. Und 68 ist in der Bundesrepublik Deutschland alte Deckel weggeflogen.
Ja.
Und kann man überlegen, ob man das wieder haben möchte.
Das war übrigens einer der Gründe, warum es mir als Oppositionellem praktisch gelungen ist, die Mehrheit der Volkskammerabgeordneten auf meine Seite zu bringen. Ich wollte sagen, wir haben doch gelernt vom Westen, was passiert, wenn Schlussstrich ist. Ja, dann nachher gibt's diese Globke-Thematik, ja, dass die Verstrickten der alten Zeit plötzlich wichtige Funktionen haben. Wollt ihr das? Naja, und dann haben sie gesagt, das wollten sie nicht. Ja, wir hatten im Grunde, wir waren eben alle ja Post-68er und wissen, Schlussstrich ist gut für die früher oben waren und schlecht für die, die früher unterdrückt waren. Warum um alles in der Welt wollen wir einen Schlussstrich? Und wenn du diese Frage so stellst, ja, da muss sich einer ziemlich viel trauen und sagen, ja, er will trotzdem Schlussstrich. Das ging natürlich dann politisch durch und dann kamen diese Bedenken, ja, und dann muss man auch sagen, die Innenminister hatten in der Zeit vor der Einheit im Westen beschlossen, angeliefertes Stasi-Material gar nicht zu benutzen. Also die haben sich geekelt davor und Herr Weberling hat einen der Gründe genannt, kleinbürgerliche Ängste sollten doch dann bitte nicht also verhindern, dass wir ein großes Aufklärungswerk ins Werk setzen. Also wir, die Aktiven konnten sich das gar nicht vorstellen im Parlament, dass das scheitern würde. Und es hat uns schon verwundert, dass da Schwierigkeiten gemacht wurden und dass man das Ganze sehr früh dem Bundesarchiv zuweisen wollte. Da mussten wir auch ein bisschen ackern. Klar war, bei einem so zentral die ostdeutsche Bevölkerung betreffenden Thema würde der Bundestag nicht die Unverschämtheit besitzen, einen Parlamentsbeschluss der Volkskammer völlig zu kassieren. Nun bloß, wie geht's weiter? Das war dann die Frage.
Frau Schädlich, jetzt wissen Sie alles, was damals geschah. Und wir kommen bitte auf Ihren Vater. Und wir kommen bitte auch auf etwas, was wir Westarbeit der Staatssicherheit vielleicht mal nennen könnten und wo noch ein bisschen was zu tun ist, glaube ich. Ihr Vater, Hans-Joachim Schädlich, war einer der Ersten, der die Akten der Staatssicherheit einsehen konnte. Und er hat bei diesem Einsehen in einen Abgrund von Verrat gesehen und auf einen IM, der hieß Schäfer. Wer war das?
Das war sein Bruder, unser Onkel Karl-Heinz Schädlich. Der war, gut, was soll ich sagen, der ist Historiker gewesen, liebte das Britische sehr und war dem britischen Geheimdienst sehr zugetan. Er war auch in, weil Sie gerade vom Westen und der Aktivität von IMs oder Informanten oder der Stasi in der Bundesrepublik gesprochen haben, unterwegs. Er hat Gras bespitzelt, er hat ganz viele Leute bespitzelt aus dem Freundes- und Bekanntenkreis unserer Familie, aber auch im Weiteren. Und ich hatte mich dann dazu entschlossen, über diesen Mann zu schreiben. Natürlich habe ich 92 davon erfahren, nachdem unser Vater ihn enttarnt hat bei der Lektüre der Akten. Ich habe davon in Amerika erfahren. Und es sind viele, viele Jahre vergangen, bis ich mich dann dazu entschlossen habe, dieses Kapitel für mich nochmal aufzuschlagen. Und zwar deshalb, weil eben 2006 dann durch Spiegeljournalisten bekannt wurde, dass er auch Gras bespitzelt hatte, dass es eine eigene Akte dazu gab. Und es ging, wie immer, nur um die Erwachsenen. Also um den Vater, der bespitzelt wurde, um den Gras, der bespitzelt wurde, um alle anderen Erwachsenen aus dem damaligen Dissidenten- oder Gegnerkreis der DDR. Und ich dachte mir dann, Moment mal, wir waren auch dabei, die Kinder und auch die Frauen dieser Leute. Und beschloss, mich dieser Geschichte zu nähern, auch diesem Onkel noch mal zu nähern und diese ganzen Akten selber erneut zu lesen. Das war, es ist schwierig, darüber zu reden. Also es ist, natürlich ist man betroffen. Und wenn man darüber schreiben will, muss man oder wollte ich Chronistin sein, war gleichzeitig beteiligt. Und die Lektüre der Akten ist natürlich ein zweischneidiges Ei, denn die sind ja auch nie frei von Motivation. Also die diese Akten verfasst haben, hatten ja auch eine bestimmte Absicht. Diejenigen, die gesprochen haben, IMs hatten eine Absicht, die dann diese Berichte geschrieben haben. Überall ist Subjektivität und man muss zwischen den Zeilen lesen und dann für sich das herausnehmen. So sind die Akten, ob das jetzt der Onkel war oder später, ich habe ja noch mehr Bücher geschrieben, Briefe ohne Unterschrift, sind eigentlich Quellenmaterial. Sie sind Beweismaterial, sie sind Verifizierungsmaterial und sie sind auch eine Schatzkiste letzten Endes, weil immer wieder Dinge neu entdeckt werden können. Also die Geschichte nimmt kein Ende. Man findet neue Geschichten und immer wieder etwas, was es sich lohnt, aufzuarbeiten oder darüber zu schreiben.
Sie haben jetzt
die Geschichte sozusagen zu vervollständigen,
genau,
der DDR und der Bundesrepublik.
Sie haben jetzt beide ganz wichtige Punkte ja benannt. Und ich würde gerne noch ein kurzes Zitat zu Ihrem Onkel, der für Sie ja auch eine Vertrauensperson war, von Ihnen nennen. So war er der Wolf, der sich Schäfer nannte und sich als Hirte tarnte. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, Herr Weberling, und Sie müssen mir gleich beispringen in Sachen Westarbeit der Staatssicherheit, bitte, ist bei dieser Arbeit im Archiv sind Sie auf Briefe gestoßen, die ohne Unterschrift, Briefe ohne Unterschrift, Gegenstand einer wöchentlichen BBC-Sendung war, bis in die Anfang 70er Jahre.
Ja, Mitte 70.
Genau. Und Sie haben diese Briefe praktisch rekapituliert. Die gingen von DDR-Bürgern an eine oder zwei Briefkästen in West-Berlin.
Und mehrere.
Mehrere, genau. Und das ist ganz bemerkenswert. Und Sie haben damit ja auch klar gemacht, dass das eben nicht nur eine kleine, ne, deutsch-deutsche Geschichte ist, die jetzt vielleicht zur Gesamt- oder gemeinschaftsdeutschen Geschichte wird, sondern längstens auch ausgewachsen ist. Herr Gauck, Herr Hollmann, Herr Weberling, haben wir Zahlen über die Westseite der Medaille? Wie viele IM gab es im Westen?
Es gibt keine wirklich validen Zahlen. Man weiß aus Akten, man weiß aus Verfahren, man weiß aus Begegnungen, dass es IMs im Westen in Größenordnungen gab, die man auf der einen Seite überschätzt, aber die man auch nicht unterschätzen sollte. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass die Staatssicherheit im Westen jetzt nicht die übliche klassische Spionage nur machte, sondern sie waren Instrumente dafür gewesen, dass Personen, die aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland auf welchem Weg auch immer gekommen sind, dass die dort quasi letztendlich weiter drangsaliert worden sind, solange sie eine Gefahr für die SED dargestellt haben. Also wenn ein politischer Häftling nach 10 Jahren freigekauft worden ist und sich nicht hat brechen lassen im Knast, kein Zelleninformator geworden ist, sondern weitergemacht hat und seine Meinung gehalten hat, dann konnte es ihm passieren, dass er eben auch im Westen zersetzt worden ist. Diese Zersetzung ist eine Sache, die hier in der Normannenstraße ausgedacht worden, befohlen worden ist. Und die wurde dann von irgendwelchen Werkzeugen, IMs im Westen umgesetzt. Aber gemacht worden ist sie hier alles. Mhm.
Bis hin zu Mordanschlägen, ja.
Richtig, ja.
Und das waren auch zum Teil Leute, die im Westen dann lebten und schon länger im Sold der Staatssicherheit standen. Nicht jeder war so ein widerwärtiger Akteur. Es gab ja auch die Situation, dass Menschen unter fremder Flagge angeworben wurden. Das heißt, manche derer, die dann als IM geführt wurden, sind angesprochen worden, nicht wir sind die Stasi, sondern wir sind das Institut für Jugendforschung oder wir sind dies und jenes und können Sie uns nicht Informationen geben. Und es gab auch hier im Inland so eine Praxis, ohne Unterschrift in eine IM-Kategorie zu gelangen, wenn man die Treffen geheim hielt und Informationen gab. Das war der Ersatz für die Unterschrift. Und im Westen kam dies häufig vor. Deshalb scheuen sich die Leute, die arbeiten, immer so Zahlen zu nennen. Ja, es gibt eine Kartei über die Leute, die im Westen auch als Stasi-M geführt wurden. Die ist auf Umwegen zu uns wiedergekommen, aber diese Datei wäre auch besser. Wir hätten die dazugehörigen Akten, die wir aber nicht haben. Und so hält man sich so ein bisschen zurück bei den Zahlen.
Aber man muss dann vielleicht bei den Rosenholz-Akten, das sind ja die Dateiträger gewesen, die über Umwege zu uns gekommen sind, muss man eben sagen, dass hier, und das ist eine Sache, die ich der Bundesregierung der ersten rot-grünen Koalition vorwerfe, die haben verhindert, dass das wirklich aufgearbeitet worden ist, weil sie die Verjährung
eine Nachricht, Herr Weberling, das formulieren wir jetzt nochmal. Die Bundesregierung aus Gerhard Schröder auf der einen und Joschka Fischer auf der anderen Seite haben ab 98 regiert.
Richtig.
Und was haben die verhindert?
Was sie gemacht haben, ist, dass die Rosenholz-Akten hinreichend zügig aufgearbeitet worden sind. Und dann schlug dann 10 Jahre danach die Verjährung zu. Und man konnte eben diese Straftaten, die im Westen mutmaßlich begangen worden sind, nicht mehr verfolgen.
Widerspruch bei Herrn Gauck?
Ja, das ist zu lange her. Ich weiß aber, dass wir Strafverfolgung hatten. Also wir haben doch Staatsanwaltschaften gehabt, die dann
auch... Das ist kein Widerspruch, Herr Gauck. Das ist passiert, aber die quasi ohne Auflagen auf den Rosenholz-Datenträgern befindlichen Akten, die kamen erst Ende 98, Anfang 99 kamen die erst in die Bundesrepublik. Und dann hatten wir eben die tickende Uhr der Verjährung. Und ein Rechtsstaat sollte die Verjährung im Auge behalten.
Ach, sonst das meinen Sie, dass die Verjährungsfrist...
Richtig,
ja. Okay.
Frau Schädlich, Sie sind 77 mit der Familie aus der DDR gekommen und sind dann 88 nach USA weiter?
Ja, 87. Hm.
Das heißt, haben Sie mutmaßlich West-IM-Spitzel erspürt im Westen? Fühlten Sie sich beobachtet?
Es gab Vorfälle, die durchaus oder eindeutig auf Stasi zurückzuführen waren. Einer war, dass ich wir haben den ersten Urlaub nach Italien gemacht, ich glaube 78 oder was, da haben wir noch in Hamburg gewohnt. Und ich war Beatles-Fan und hatte Plakate an meiner Zimmerwand. Als wir zurückkamen aus dem Urlaub in Italien, lagen diese Plakate feinsäuberlich oder Poster auf dem Bett gefaltet. Das Bücherregal im Wohnzimmer war zerstört. Wir hatten das erst der Sonne zu Schulden kommen lassen. Und schließlich fand meine Mutter einen Schlüssel, einen Fremden, auf dem Küchentisch und ging, glaube ich, mit wehenden Fahnen zu Gauss, der sagte, das ist ein Zeichen der Stasi. Die hinterlassen gerne fremde Schlüssel in Wohnungen.
Günter Gauss, der damalige Chef der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR.
Also ja, das war nur ein Vorfall, der ganz deutlich machte, dass gezeigt werden sollte, wir sind nicht weg, ihr werdet auch im Westen beobachtet.
Herr Hollmann, für die Überführungslieferungskörper große Arbeit und neue Projekte.
Da habe ich ja was gesagt. In der Tat, glaube ich, gibt es eine Menge Projekte, die wir an dieser Stelle noch angehen könnten. Es gibt dazu durchaus Westüberlieferung, weil das Gesamtdeutsche Institut und das Innerdeutsche Ministerium natürlich schon versucht haben, Kenntnis über diese Dinge zu bekommen. Aber wir haben, glaube ich, bisher zu wenig zusammengetragen. Von beiden Seiten, weil es einfach hier zwei Seiten einer Medaille jeweils auch zu bearbeiten gilt. Aber wenn Sie es jetzt weiter fragen und nicht nur darauf beziehen, ich glaube, wir müssen noch ganz, jetzt nur bezogen auch auf die DDR und ihre Gesellschaft, ganz andere Ansätze nochmal nehmen und die Gesellschaft der DDR einfach unter diesem Aspekt betrachten, dass es eine durchformierte Gesellschaft war, in der Sozialdisziplinierung eine große Rolle gespielt hat und die Menschen nicht nur durch die Stasi, die ihr Angst und Schrecken eingejagt hat, formiert wurden, sondern auch durch andere Institutionen wie die Massenorganisation. Mhm. Jeder war in meistens mehreren von diesen Vereinigungen organisiert und war auf die Art und Weise in ein Geflecht eingebunden, das ihn zu einem Element eines Sozialkörpers gemacht hat. Das ist wirklich für mich dringend zu bedenken gibt.
Ich sehe leichte Stirnfalten auf.
Naja, also auf ich Schäden. Möchte da widersprechen, dass die gesamte DDR-Bevölkerung formiert und unter Partei und Staatshand
der Versuch
fungiert
war zumindest
hat.
Unternommen.
Das, ja, aber ich glaube, also die große Angst vor der Stasi war auch nicht überall da. Das hat man auch eher oft als Witz betrachtet. Stasi, da gab es, wir haben es auch nicht ernst genommen, ehrlich gesagt. Die Dimensionen, die sich dann auftaten oder die dann, also die überhaupt waren, in welchem Netz man sich befand, das hat man tatsächlich erst 92 herausgefunden mit der Einsicht. Ja, vorher hat man das ehrlich mehr oder weniger als
aber das ist ja der Punkt, den ich meine. Das ist ja der Punkt, den ich meine, dass das eigentlich nicht im Bewusstsein war, dass dieser Versuch einer sozialen Durchdringung und sozialen Kontrolle durchaus unternommen wurde und dass wir da nach meinem Dafürhalten ein weites Forschungsfeld noch vor uns
haben. Ja, ich denke auch, dass das unterschiedliche Wahrnehmungen sind. Es gibt die einen, die Wahrnehmung so gemacht haben, wie Frau Schädig es gesagt hat. Es gibt andere, ich erinnere an Rainer Kunze, der gesagt hat, der Unterschied zwischen Deutschland, wo es auch Lüge gibt, Westdeutschland und der DDR ist, dass man lügen muss, um zu leben. Das ist eine Erfahrung, die er auch gemacht hat. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich denke, das, was Herr Hollmann, das ist richtig. Man muss diese Realität einfach umfassender darstellen und erforschen. Und damit man auch die Gesellschaftsgeschichte verstehen kann, auch nachvollziehen kann. Warum sind die Menschen so, wie sie sind?
Herr Kau. Frau Schädlich. Naja, ich wollte nur noch mal, ich glaube, dass dazu nicht nur das Studium der Akten reicht. Also,
natürlich nicht.
Interessant sind eben genau diese Briefe, die da in diesem Buch nur ein kleiner Auswahl sind. Und das waren tatsächlich Leute, die haben aus der DDR geschrieben. Das war querbeet aus der Bevölkerung, alle Altersstrukturen, alle Berufsgruppen, Schüler, Lehrer, Akademiker, Bauern etc. pp. Von 1900 1948 eigentlich angefangen, noch vor Gründung der DDR bis 1975. Und ich muss ehrlich sagen, als ich diese Briefe gelesen habe, war ich doch sehr erstaunt, wie breit gefächert der Protest war, wie groß der Mut war, von ganz einfachen Leuten an so einen Sender zu schreiben, der in den Akten als Feindsender tituliert wird. Da zeigt sich auch eine Kontinuität zum Nazireich eigentlich in der Sprache, die da in diesen Akten benutzt wird. Aber die Bevölkerung als Ganze, als gesteuert und unautonom zu betrachten.
Naja, also da muss man wirklich zwei- oder dreimal hinschauen. Natürlich, wir beide kennen jede Menge Leute, die kontra waren und kennen auch Leute, die sowas gemacht haben. Klar, die gibt es immer. Niemals ist eine ganze Gesellschaft völlig gleichgeschaltet. Aber die wesentlichen Prägungen sind eben doch die, die nützlich sind für Menschen, die in einer durchherrschten Gesellschaft leben. Und ob sie innerlich überzeugt sind oder nicht, sie legen eine unüberzeugte Minimalloyalität an den Tag und werden gerade das nicht tun, was diese Leute, die Briefe schreiben, tun oder was die Oppositionellen oder die Punker machen, sondern sie wollen mit dem Rücken an die Wand kommen und binden sich im Grunde nicht durch innere Zustimmung, aber durch ein quasi loyales Verhalten, eine unüberzeugte Loyalität. Binden sie sich an das System und so entsteht ein Angstanpassungssyndrom. Und die Staatssicherheit war praktisch das Letzte, der Hammer. Davor kommen Soft-Elemente, wie zum Beispiel Elitenförderung. Wann steigst du auf, mit welchen Mitteln? Alle diese Dinge, keine freie Presse. All das organisiert Ohnmacht auch. Und die Stasi ist im Grunde das letzte Zwangselement, was, wenn nötig ist, angewendet wird, um diese Loyalität zwangsmäßig zu erzeugen.
Wir haben über die Geschichte des Hauses, in dem wir alle sitzen, übrigens, so klingt das ehemalige Offizierscasino, richtig?
Feldherrnhügel.
Feldherrnhügel.
Ja, in Anführungszeichen.
Gut, wunderbar gesprochen. Sie haben uns auch an Ihren, sagen wir mal, ja, auch Einwänden, bedenkenswerten, ich glaube, topografisch dann auch landsmannschaftlichen Möglichkeiten nochmal teilhaben lassen. Wenn Sie, Herr Gauck, zurückschauen und mal nach vorne sich wenden, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, na, da haben wir was verpasst?
Ja, natürlich hätte man, wenn man noch mutiger gewesen wäre, früher reingehen können. Aber wissen Sie, die Menschen, die kritisiert haben und die aufgestanden sind im Osten, die waren auch geprägt durch Niederlagen. Wir haben eigentlich immer verloren. Und wir konnten noch gar nicht richtig glauben, dass die Macht uns zufallen würde. Es war ein tastendes Suchen und wir haben da oft die Möglichkeiten nicht rechtzeitig ergriffen. Aber wen willst du da schelten? Irgendwie waren auch zu viele Menschen abgelenkt. Dann kam die Maueröffnung mit einem ganz eigenen Sog. Dann kam das Wiedervereinigungsthema. Und ja, wir haben, also die, die damals aktiv waren, haben dann schon die große gesellschaftliche Umwandlung geglaubt, aber jetzt nicht dieses Detail mit der Staatssicherheit, die konnte erstmal nicht weiterarbeiten, das hat uns beruhigt. Und am Runden Tisch wurde dann auch der Beschluss gefasst, das Ganze wird aufgelöst, anders als in den anderen Ostblockstaaten. Das waren ja gigantische Erfolge. Und deshalb ist es jetzt ein bisschen beckmesserisch zu sagen, was hätten wir besser machen können.
Ich möchte Ihnen herzlich danken. Und liebe Frau Schädlich, Sie müssen jetzt bitte etwas vorlesen, nämlich wir haben mit Achim Gauck und seinem kleinen Büchlein mit dem noch jüngeren Gesicht vorne drauf begonnen und wir enden bitte mit Ihrem und Ihrem Vorwort, das Sie gewählt haben für die Stasi-Recherche, die Sie getan haben. Lieber Herr Gauck, lieber Herr Hollmann, lieber Herr Weberling, liebe Frau Schädlich, herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind zur Diskussion und diesem Motto. Liebe
Frau Schädlich. Das Motto stammt von Eugene O'Neill und es lautet: Die Vergangenheit ist die Gegenwart, nicht wahr? Wir versuchen uns da herauszulügen, aber das Leben lässt uns nicht.
Dankeschön.
Das war die Sendung zur Diskussion in Kooperation mit dem Bundesarchiv. Das Unmögliche ermöglichen. 30 Jahre Stasi-Unterlagengesetz. Die Diskussionsleitung hatte Birgit Wenzin.